Ammer-Sachen sind.
Sagen hinten? Wir. Was?
Ammer-Sachen sind hinten?
Ja, genau.
Okay. Jetzt muss ich meinen Pullover wieder anziehen, wenn ich jetzt auflasse.
Kannst du nicht.
Nein. Ich komme dann gleich ins Schwitzen, ja. Ihr kommt gleich ins Schwitzen. Lass uns ja, es tut mir leid, erstens, ich habe wirklich gedacht, dass wir um 12.30 Uhr Mittag haben heute. Und ich dachte so, oh, ja, 5 Minuten bin ich fertig, dann mal 15 Minuten rüber zu gehen zum Frühstücken. Und da schieb's auf, die Ansagen waren viel zu lang. Ja, und heute habe ich, also 10 Uhr ist Ruhezeit, habe ich. Ich habe versprochen, dass ich versuche, mich kurz zu fassen heute. So, 1. Korinther 3, Vers 16, hatten wir heute. Und wir haben heute Vers 16 gehabt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Und das ist tolle. Das sind tolle Nachrichten, oder? Oder? Also ich fand's toll. Ich wollte heute Abend einfach gleich los anbeten. Mit Dankbarkeit.
Halleluja.
Das übertreiben muss man jetzt auch nicht. aber einfach zu wissen, ich trage da jetzt nicht irgendwie bei. Ich muss die Emotionen nicht irgendwie hochkochen in mir. Ich muss jetzt irgendwie nicht ein Gefühl oder ein Brennen im, wo auch immer, Sodbrennen, keine Ahnung. Ich muss nichts erzeugen. Er hat es gemacht. An meine Stelle. Und das macht mich frei und dankbar und macht die Anbetung so schön.
Oh, sorry.
So klinge ich besser. Oh. Aber wir lesen weiter in Vers 17. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, dann wird Gott, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr. Also Paulus, der hört nicht nur auf, dass er so, Halleluja, ich bin ein Tempel. Sondern sagst du, und pass auf diesen Tempel auf. Verdirb es nicht. Ich habe immer als Kind gemacht, so, meine Eltern so, und deshalb soll ich als Christ nicht rauchen, weil der Heilige Geist, ne, doch, ne? Und das war halt der Grund, warum ich nicht rauchen durfte als Kind. Aber es steht nicht da. Außer Verderben ist Rauchen, aber ich glaube, sind anderen Sachen gemeint. Und wir schauen das dann gleich an. Und wir sehen das Beispiel als letztes Thema des Worships. 2. Samuel 6. Und natürlich, wenn wir Worship anschauen, als Thema wäre es halt unverantwortlich, nicht David irgendwie reinzuziehen. Ne? Der hat, keine Ahnung, Hunderte vom Psalm geschrieben. Er war ein Musiker, nicht nur ein Musiker, sondern er war ein fleißiger Musiker. Er war der Beste im ganzen Land. Ne? Als der König einen Musiker suchte, haben sie alle gesagt, David. Er hat so gespielt, dass der König aus seiner Depression rauskam. Ich spiele Leute eher ins Depression hinein, aber er spielte sie aus der Depression heraus. Er war nicht nur ein Musiker, der gut, ich habe eigentlich keine Ahnung, ob seine Musik gut war eigentlich. Anscheinend war es gut, weil der König wollte ihn da haben. Aber wir wissen, dass er richtig gute Texte geschrieben hat. die auch heute, wir gehen in unserer Männergruppe, gehen wir gerade durch den Psalm, ne? Und es ist Hammer. Jeder Psalm, da sitzt halt da und denkst so, da steckt so viel drin. Das war David. Und David war auch ein Mensch. Und ein Mensch, der manchmal Sachen getan hat, wo man einfach den Kopf schüttelt und denkt so, du warst ein Mann nach Gottes Herz? Das begreife ich nicht. Du hast so wunderschöne, tiefe Lieder gesungen, um Gott die Ehre zu geben. Und dann das? Und wir werden heute ein und dann das Geschichte kurz anschauen. 2. Samuel 6. Und wieder. David hat verstanden, dass Gottes Anbetung oder der Anbetung Gottes in seinem Zelt, in seinem Haus, Tempel gab es noch nicht, das hat sein Sohn erst gebaut, aber das Zelt in seine Gegenwart stattfinden soll. Da, wo die Bundeslade ist, ne, da ist Gottes Gegenwart. Und da will ich den Herrn singen. Und als David König wird und nach Jerusalem zieht, so seine erste Mission ist, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Und die Geschichte wollen wir heute anschauen. Okay? Kapitel 6, Vers 1. Und David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel, 30.000. Und David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Bale Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront. David macht sich auf, der holt 30.000 Männer, Soldaten und ganz Israel sagt so, wir holen die Bundeslade nach Jerusalem. Und er geht jetzt dahin, weil da, ne, auf dieser Cherub, das ist Gottes Thron. Und wir bringen die Bundeslade wieder zurück nach Jerusalem, wo es hingehört. Vers 3. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. Also, ich hole keinen Trabi, sondern, ne, Porscheberg, einen Wagen geholt, neu, das Beste vom Besten. Nee, da bestimmt so ein Dodge Ram oder so. Gut. So, da ist eine Ladefläche hinten dran. Und holten sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, lenken den neuen Wagen. Also, müsst ihr euch vorstellen, David, der kommt mit seinen 30.000 Soldaten so ne, anmarschiert zu den Haus Abinadabs. Ganz Israel ist mit denen und sagt so, wir sind hier, um die Bundeslade zu holen. Und da fährt ein neues Wagen vor, so, oder wird gezogen, keine Ahnung, wie das. Und es kommt da an, und ne, die zwei Söhne Abinadabs, Usa und der andere, die laden das halt so rauf, auf diese Wagen, und sie begleiten es. So, eigentlich total der Ehre. Oh, der König ist zu uns gekommen, ne, und hat dieses Gerät, das bei uns hier rumliegt, seit Elis Tage. Und er will das haben, ne? Und wir begleiten David. Noch ist alles toll. Achio und Usa. Vers 4. Und sie führten dem Haus Abinadabs weg. Und sie führten sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Achio aber ging vor der Lade her. Also Achio ist vorher und Usa steht hinten. Und sie machen sich auf. 30.000 Soldaten, ganz Israel, David geht vor diese Lade. Und sie spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Zypress und Holz, mit Zittern, mit Harfen, mit Tamburinen, mit Schellen und mit Zimbeln. Also, ey, das ist ein Fest. Also, das ist Anbetung. Gut organisiert, die Soldaten gehen vor, ne? David ist da, der Wagen, Gottes Ding, alle können sehen, Israel schaut zu, die Musiker, die spielen richtig, richtig, David hat bestimmt ein paar neue Lieder geschrieben für dieses Event, und es ist eine richtige Prozession und ein richtiges Fest. Und natürlich, die Söhne Abinadab, sie sind ganz stolz. Ne? Das ist unser Möbel, ne? Der darf das haben. Und einer läuft davor und andere läuft dahinter. So sicher, Sicherheit geht vor. Ne? Und sie gehen halt Richtung Jerusalem. Vers 6. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Und kein Unfall, ne? Der Wagen kommt so ein bisschen ins Wanken wegen die Rinder, die stolpern, keine Ahnung, was genau passiert ist. Und Usa, ne, sein Möbelstück, der kommt jetzt nach Is, also der König will den haben. Und er sagt so, Sicherheit, ne, und er hält diesen Ding fest, sodass es nicht runterfällt. Und dann kommt Vers 7, mein Lieblingsvers. Nein. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens, so starb er dort bei der Lade Gottes. Puh. Ja, Vers 8. Und da entbrannte darüber, dass der Herr mit Usa einen solchen Riss gemacht hatte. Darum nennt man diesen Ort Peres, also Riss, Usa, bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Deswegen ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids hinaufgehen, sondern ließ es beiseite führen in das Haus Obed-Edoms, des Gatitas. Und Obed-Edom sagte, vielen Dank. Bestimmt. Okay. Seht ihr, was hier passiert? Ne? So Riesenaufwand. Und eine Riesenprozession. Und sie machen sich auf den Weg. Die Bundeslade kommt nach Hause. Und dann stolpern die Rinder und der Usa, der sagt so, und er hält da fest. Und er fällt tot um. Und David steht da. Und er ist sauer. Er so, Gott, warum hast du das gemacht? Warum hast du so, ich hab das Wort Riss nachgeschlagen, was es wirklich bedeutet. Es bedeutet Riss. super, was soll ich damit anfangen? Aber es wird benutzt zum Beispiel in Nehemia, wo sie die Stadtmauer auch fertig gemacht haben, sodass kein Riss mehr in der Mauer war. Da ist was in der Beziehung passiert. Und David merkt das. Und er schiebt die Schuld auf Gott. Gott, warum hast du unsere Beziehung zerstört? Ich meine, das ist ein Party, du hast es gerade zerstört. Hier geht gerade was ab. Und es ist doch deine Bundeslade und wir wollen es in unsere Stadt haben. Wir wollen, dass Jerusalem der Mittelpunkt ist für Anbetung und die Leute sollen da hinkommen. Wir brauchen deinen Sitz und deinen Thron und deine Gegenwart dort. Und du kommst lang und bringst den Typ um und wie sieht denn unsere Beziehung aus? Und David hat Angst. Und sagst du, nee, das muss ich irgendwann mal mit Gott klären. Oder Edon, gute Nachricht. Du darfst den Ding bewahren. Das ist dein Möbelstück jetzt. Und David geht nach Hause. Und was David noch nicht mitkriegt, kriegt er gleich mit. Aber was er erstmal nicht mitkriegt, ne, weil er einfach in der Situation gestresst und sauer ist, Gott hat den Riss nicht verursacht. David hat es verursacht. Er hat es einfach nicht mitgekriegt. Weil Gott hatte klare Anweisungen. Und wisst ihr noch, was Jesus gesagt hat? Wenn ihr Anbeter sein wollt, wahre Anbeter, beten im Geist. Und da war ganz schön viel Geist dabei. Ne? Da war eine Prozession, da war Musik, da war Begeisterung da. Aber auch in Wahrheit. Ihr müsst meine Gebote folgen. Und David, er hat so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen mit dieser Gebote Gottes. Ja, wie Paulus sagt, so, du bist ein Tempel, aber verdirb es nicht. Es ist eine heilige Stätte. Und David, also man sieht halt schon so ein bisschen, diese Prozession, es dreht sich so ein bisschen zu viel um David und zu wenig um Gott. 30.000 Soldaten, wirklich? Warum hast du deine beste Leute ausgesucht und ganz Israel eingeladen? Geht es jetzt wirklich um die Bundeslade? Oder geht es so vielleicht ein bisschen darum, guck mal, wie viele Soldaten wir haben. Und die sind gut. Ne? Vor Saul hatte ich 600 Höhlenmenschen, die mit mir umgegangen sind. Und jetzt habe ich 30.000 auserlesene Soldaten. Versteht ihr so? Das ganze Volk steht da. Das Musik steht im Vordergrund. Wir spielen Musik, der Band. Wir haben. Es ist eine Party. Und die Bundeslade. Hey, guck mal, was unsere Wagenbauer für einen Wagen gebaut hat. Das ist neu. Mal, was für Geld ich ausgegeben habe. Das Beste von Besten, um die Bundeslade zu tragen. Das Problem war, Gott hat ganz klar Anweisung gegeben, Menschen sollen diese Bundeslade tragen. Und nicht ein Wagen. Gott hat klare Anweisungen gegeben, niemand darf diese Bundeslade anfassen. Aus irgendeinem Grund. Lieber auf den Boden fallen lassen und kaputt gehen, als dass jemand es anfasst. Und weil die ganze Situation, diese ganze Party, dieses ganze, wow, ja, wir bringen Gott und es ist irgendwie so groß geworden, dass Gottes Wahrheit so ein bisschen auf der leichten Schulter angenommen wurde. Heiligkeit. Wahrheit. Ja, aber wir, Gott hat die Bibel zu Moses Zeit, da hatten sie keinen Wagen wie heute. Da mussten die Leute logischerweise durch die Wüste das tragen. Wie sollst du den Wagen durch den Sand bringen? Deshalb gab es halt diese Gesetze. Aber ich meine, wir leben 2023. Ich meine, stell mal vor, das sind halt, was ich, also von Obed-Edoms Haus bis nach Jerusalem waren so 11 Kilometer. Ich meine, wer hat da Lust, so ein Ding hier 11 Kilometer zu tragen? Ne? Und dass ein Priester sein soll. Und. Mein Weg ist irgendwie moderner, es ist besser, es ist angenehmer. Und Gott erinnert David, dass wenn du deinen Weg gehst, wenn du Unreinheiten in seinen Tempel, in Anbetung hineinbringst, dann steht ein Riss. Und der arme Uza war der Leidtragende. Aber es entsteht ein Riss. Und es vergehen 3 Monate. Vers 10, 11, 12. 11. Und die Lade des Herrn verblieb 3 Monate lang im Haus Obed-Edoms, des Gathitas. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Ja, wo Gott ist, wo sein Gegenwart ist, ist Segen. Ist ja logisch. Und der Obed-Edom hat bestimmt an den Tag, wo David gesagt hat, hier, ein neues Möbelstück für dich. Und der guckt raus und sieht jemand da im Sarg. Er hat bestimmt gedacht so, ich weiß nicht, ob ich das hier haben will. Und er ist auch so, nein. Und es ist so, ne, wenn wir Menschen von Jesus erzählen und Gott will in dein Leben, meine erste Reaktion damals, wo jemand zu mir gesagt hat, so, Gott zieht in dein Leben aus und du wirst ein heiliges Leben und denkst so, kein Spaß mehr. Und ich weiß nicht. Aber wenn wir sterben und Gott reinlassen, das ist immer ein Segen. Wenn ich sage so, okay, alle meine Sorgen, alle meine Ängste, das dreht sich eh nur um mich. Herr, zieh in meinem Herzen hinein, zieh in meinem Leben hinein. Du wirst Gottes Segen erleben. Und David hört davon, dass der Obed Segen empfängt. Und Vers 12, als der König berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edom und alles, was er hat, gesegnet. Um der Lade Gottes willen, da ging David hin und holte die Lade mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. Das erste Mal, wo ich es gelesen habe, habe ich gedacht so, schön David, oh, er ist gesegnet, ich will gesegnet sein, ich hole, klau den Ding von den Obed-Edom und jetzt ist der Segen meins. Aber ich glaube nicht, dass es Davids Herz ist, sondern David weiß, die Bundeslade gehört in den Zelt Gottes. Und dass Gott nicht wegen Davids Vergehen aufgehört hat, einen Segen zu bringen, war einfach so eine Bestätigung, ja, Gott will uns segnen. Also ich muss die Bundeslade holen. Und so machten sie sich auf den Weg, um die Bundeslade zu holen. Und guck mal jetzt, wie er Dinge etwas anders macht. Und nun, als der König berichtet wurde, das war Vers 12, Vers 13, und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn, wohl stopp, was ist mit den Wagen? Der fehlt, es sind jetzt Träger, genauso wie Gott das geordnet hat. Die Träger der Lade des Herrn, wo sind die 30.000 Soldaten? Wo ist das ganze Lärm? Wo sind alle? Wo ist das, wo David gut aussieht? Ist nicht zu finden. Ist fast, als ob er einfach nur 4 Leute geholt hat. Priester. Und wir werden sehen, das waren mehr als 4 Leute, weil er hat auch ein paar Tiere mitgebracht. Und Priester, die geopfert hat. Und die machen sich auf den Weg. Und jetzt steht Gott im Mittelpunkt. Und guck mal, wie David das macht, sodass Gott im Mittelpunkt steht. Es ist schon krass. Und wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man ein Ochsen und ein fettes Schaf. 6 Schritte. Okay. Opfern. 6 Schritte. Von Obed-Edoms Haus bis nach Jerusalem sind ungefähr 12 Kilometer. Das sind ungefähr so 17.000, 18.000 Schritte. Laut meinem Schrittenzähler. Wenn ich, ja, so ungefähr. Durch 6 sind 3.000 und 3.000 Schafe. Das ist schon heftig. Warum 6? Irgendjemand hat so gesagt, so, naja, es gibt halt 6 Tage, wo man arbeitet und einen Tag, wo man ruht. Und es kann sein, dass David gesagt hat, so, okay, 6 Tage, 6 Schritte und den 7. Schritt, den geben wir Gott. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall 6 Schritte Opfer. 6 Schritte Opfer. Vers 14. David aber tanzte mit aller Macht vor den Herrn her. Und David war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Sie gehen da lang, ne? 6 Schritte und geopfert. Ich weiß nicht, wie lange man Opfer bringt. Ich weiß nicht, wie. Also Stunden? Minuten? Ich weiß nicht, wie gut die da waren. Aber auf jeden Fall, ne? 6 Schritte Opfer. 6 Schritte Opfer. Und David, der steht da vorne und er tanzt mit seiner ganzen Macht. Also der ist so begeistert. Und er zieht jetzt einen leinenen Ephod an. Das sind die Kleidung, die Priester getragen haben. Manche Leute sagen so, der war in seiner Unterhose unterwegs. Nein. Es gibt überhaupt keinen Hinweis und keinen Beweis dafür. Ein Priester zogen leinen Ephods an. Und bedenkt, ne, die Lobpreisleiter, das waren alles Priester aus Levi-Stamm, die Söhne Koras. Die Träger der Geräte, die waren alle aus der Stamm Levi, Priester. Ich weiß nicht mehr den Namen von denen, aber auch einen bestimmten Sohn von Levi oder Aaron. Und dann, oder vielleicht nicht, aber und dann gab es halt die Priester, die geschlachtet haben. Und das war ein anderer Sohn, aber auch priesterliche Familie von den Stamm Levis. Und dann ist David da. Und er legt seine königliche Gewand zur Seite, was seine Frau sehr ärgert, weil sie ist eine Prinzessin. Und er zieht einfach das an, was alle anderen angezogen haben an dem Tag, wo sie mit der Bundeslade Richtung Jerusalem gehen. Seht ihr, was er macht? Es steht jetzt nicht ganz klar da, aber wir wissen auf jeden Fall, das erste Mal hat er kein Ephod angezogen. Da können wir davon fast ausgehen, dass das erste Mal, wo David unterwegs war, ne? Krone aufgesetzt und als König, ne, vor seine 30 Soldaten. Und jetzt sieht er einfach so aus wie alle anderen, die gerade opfern, tragen und anbeten. Er passt sich an. Er gehört jetzt zum Volk. David ist nicht mehr im Mittelpunkt. Gott ist im Mittelpunkt. Und in dem Moment, wo Gott im Mittelpunkt ist, ne, da kann er sein Tanzbein nicht mehr kontrollieren. Und er tanzt mit allem, was er hat. Das ist so cool. Der kann sich nicht zurück... Ich meine... Wir lesen weiter, bevor ich meine Meinung sage. Ich komme gleich dazu. Wenn ich es vergesse, erinnere mich dran. Dann kriegt ihr hier so eine goldene Münze. Jetzt vergesse ich es 100% nicht. So. David aber teilt alle Macht. Vers 15. So führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit Schall des Schofarhorns herauf. Und die Lade, also wieder, ne, seht ihr den Unterschied damals, also mit Zimbeln und Harfe, die haben eine richtige Band, so richtig so ein Show abgezogen. Ein ganzes Orchester war da. Und jetzt, ne, so ein Schofarhorn, der einfach nur, ich weiß nicht, ob man mehrere, aber nicht viele Töne daraus tröten kann. Und Geschrei und Begeisterung. Jetzt geht es nicht darum, halt so wie perfekt alles ist und wie wunderschön alles ist, sondern es geht jetzt darum, Gott anzubeten mit allem, was du hast. Und das Musik, das war Schrei, das Posaune war blöd, ne? Und Davids Tanzen war bestimmt auch so, wow. Aber Gott steht im Mittelpunkt. Gott steht im Mittelpunkt. Und die Lade des Herrn, als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, in Jerusalem, da schaute Michael, seine Frau, die Tochter Sauls, sie war eine Prinzessin, ne? Sie war daran gewohnt, schöne Klamotten anzuziehen vor dem normalen Volk. Sie schaute durchs Fenster und sah den König David hüpfen. Wie gesagt, tanzen. Hüpfen und vor dem Herrn tanzen. Und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Sie wollte, dass ihr Mann im Mittelpunkt steht. Er ist ein König. Und sie verachtete ihn, weil er hat sich einfach wie ein stinknormaler Mensch benommen. Und sie brachen die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihren Ort, in das Zelt, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David opferte Brandopfer und Friedensopfer vor den Herrn. Wir haben heute das kurz angeschaut. Er kommt und er bringt die Bundeslade in das Zelt, in den Raum, wo es hingehört. So dass Gott seinen Platz, seinen Thron hat, wo wir Gott begegnen können. Und er bringt dann in Gottes Haus als allererster Brandopfer. Das war so ein Opfer für, so ein freiwilliges Opfer, wenn man denkt, so vielleicht habe ich irgendwie was vergangen. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ich glaube, David ist sehr dankbar. Wir sind lebendig angekommen. Aber wenn wir irgendwas Falsches getan haben, Gott, hier ist ein Brandopfer. Und dann den Friedensopfer, das habe ich heute erwähnt, ne? Und er sitzt halt da. Und im Hintergrund, ne, steigt ein wohlriechendes Opfer zu Gott hinauf. Der hohe Priester sitzt halt da. Und David sitzt ihm gegenüber. Und sie genießen der Gemeinschaft mit Gott. Anbetung. Und als die Brandopfer und Friedensopfer verendet hatte, segnete er dem Volk im Namen des Herrn, der Herrscher. Und er ließ dem ganzen Volk, eine ganze Menge Israels, Männer und Frauen, jedem einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen austeilen. Dann ging das Volk fort, jeder in sein Haus. David umkehrte, um sein Haus zu segnen. Da ging Michal, die Tochter Sauls, David entgegen und sprach: Welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den Augen der Mägde seine Knechte entblößt hat. Also da kriegen die Leute vielleicht so, der war nackt. Wie sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen kann. Also sie ist sauer. Also, du hast dich entblößt, also indem du deine königliche Gewand ausgezogen hast und dich halt so wie einen stinknormalen Priester so umgekleidet hast und so dich benommen hast. Die ist wütend. Du bist ein König. Und hier die Sklaven und so, die haben dich gesehen als Nicht-König. Die werden keinen Respekt vor dir haben. Und David sprach zu Michael: Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor dem ganzen Haus erwählt und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn und über Israel zu sein, vor dem Herrn will ich spielen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und niedriger sein in meinen Augen und bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, will ich mir Ehre erwerben. Und ja, die Tochter Sauls hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes. So höchstwahrscheinlich hat David gesagt: Sorry, ich habe 2, 3 andere Frauen, ich brauche dich nicht. Oder Gott hat ihr, weiß nicht, was passiert ist, aber auf jeden Fall ist egal, es passt nicht zu uns, also hilft uns jetzt nicht mit unserer Geschichte. Aber das ist schon krass, oder? Er kommt, er segnet das Volk. Und nicht nur so, der Herr segne euch und behüte euch, sondern er sagt so, hier sind 3 Kuchen pro Person, ne? Und alle gehen halt so mit vollen Händen nach Hause. So ein klares Zeichen, dass Gott da war. Der König wird großzügig. Und er kommt nach Hause, ne, und er will sein Haus segnen. Und seine Frau, die will nichts davon. Du bist ein König und nicht ein stinknormaler Mensch. Und er sagt: Hey, ich bin bereit, noch tiefer zu gehen, wenn Gott die Ehre bekommt. Anbetung, Opfer, Gott begegnen. Das habe ich schon mal versucht, wo ich irgendwie im Mittelpunkt stand. Das ging tragisch aus. Ich meine, dafür finde ich immer so erstaunlich. Ich meine, er hat Jesus Worte, vor Jesus die überhaupt gesprochen hat, gelebt. Er hat verstanden: Wenn ich gering bin, dann bin ich groß. Weil er trotz seinen Fehlern verstanden hat: Wenn ich zur Wahrheit komme, dann weiß ich, wie ich zu leben habe. Gott, ich folge deine Wahrheit. Und bevor ich jetzt zu Ende komme, will ich noch mal ganz kurz, oder ist es schon frei?
Es ist 9 Uhr.
Dann beeile ich mich.
Alles gut.
Ich will, dass wir das halt so kurz... Ich weiß, das wird ein bisschen gruselig sein, so gruselig als euer Spaziergang gestern, aber einfach so bildlich sehen, was hier gerade passiert. 6 Schritte und da wird ein Ochsen, ja, das ist jetzt nicht, das ist, und ein Schaf geschlachtet. Ne? Da liegt also überall Blut, Gedärme. Nochmal 6 Schritte. Und 12 Kilometer lang hast du Blut und Opfer. Einfach den ganzen Weg. Ich bin der arme Typ, der am nächsten Morgen zur Arbeit gehen muss. Bestimmt Wochen, Monate lang hat man gesehen, was David da auf der Straße gemacht hat. Aber als David zurückblickt, da kann er sein Tanzbein nicht kontrollieren. Da springt so eine Anbetung in ihm drin. Gott, wie kann ich meinen Mund halten? Und David fängt an zu tanzen. Und auf einmal, ne, holt jemand sein Schofarhorn raus. Und alles so, yeah! Und auf einmal, ne, so wie wenn jemand gechallenged wird, klingt es auf einmal so, der ganze Weg. Heute würden wir es anschauen, es ist so, ich muss nach Hause, Blut kann ich nicht sehen. Opfer, Aber ich glaube, wir sehen hier eine wichtige Lektion für uns. Dass Opfer zur wahren Anbetung führt. Und deshalb wollen wir heute Abend, bevor wir so richtig ins Lobpreis hineingehen, ein ganz wichtigen Opfer anschauen. Und zwar das Opfer Jesus Christus. Blutig, unschön, unerkennbar, aber das Schönste, was jeder gläubige Christ jemals erlebt hat. Jesus sagte, 1. Korinther 11, glaube ich. Also Paulus schreibt es, aber er zitiert Jesus. Ich muss 1. Korinther erstmal finden. Vers 23. Denn ich habe vom Herrn, also Paulus schreibt hier, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte und brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesus sitzt da mit seinen Jüngern, nimmt Brot. Und er brach es. Für die Jünger alles normal. Jeder Passafest. Der Herr des Hauses bricht Brot und teilt es aus. Und Jesus bringt jetzt neue Bedeutung zu diesem Passafest. Das Brot, das gebrochen wird, das ist nicht irgendwie so ein Symbol, wir wurden errettet aus Ägypten damals. Sondern das ist mein Leib. Für euch gebrochen. Und Jesus sprach von das, was ihm passieren wird in einigen Stunden. Er verließ den Raum und ging zum Kreuz. Und er ist wirklich gestorben. Der Weg, die Wahrheit und das Leben ist gestorben. Das nächste Mal, wenn jemand euch fragt, was ist ein Oxymoron? Jesus, Tod. Leben, gestorben. Für euch, sagt Jesus. Ich sterbe. Ich nehme den Zorn Gottes, weil ihr nicht heilig seid. Weil ihr verdorbene Gefäße seid, weil ihr Sünder seid und die Herrlichkeit Gottes nicht erlangt, nehme ich die Strafe auf mich und ich sterbe als Lamm Gottes an deine Stelle. Und er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Weil wenn wir darüber nachdenken, da kommt eine wahre Anbetung in uns. Eine wahre Dankbarkeit so wie David, als er zurückblickt und er sieht, wie die Straße voller Blut ist. Weil Gott ihm seine Sünden und seinen Fehler und sein verdorbenes Verhalten, als er sich bei der Anbetung im Mittelpunkt stellen wollte. Und Gott hat es verziehen. Und Gott hat die Beziehung zu ihm wiederhergestellt, sodass kein Riss mehr da war. Und dieses Opfer und diese Gemeinschaft mit Gott. David konnte nur singen und jubeln und tanzen. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und dann nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Er nahm auch den Kelch und sagte so, das ist ein neuer Bund. Das alte Bund war, hier sind die Regeln, halt sie. Wenn du es schaffst, segne ich dich. Und wenn du es nicht schaffst, kannst du wie Usa enden. Also, mal gucken. Es war beängstigend, es war belastend und es hat niemand hingekriegt. Und Jesus sagt, ich habe einen neuen Bund in meinem Blut. Wein wurde zu Wasser, andersrum. In mein Blut. Ich werde den Preis bezahlen, aber ich werde auch die Veränderung bringen. Ich schreibe ein neues Gesetz, aber auf deinem Herzen. Ich mache dich neu. Ich gebe dir Kraft. Ich kämpfe deine Kämpfe. Ich schenke euch meinen Geist und er wird in euch wohnen. Und ihr werdet ein Tempel sein und ihr werdet anbeten können, wo auch immer ihr wollt. Wo auch immer ihr seid, wird Anbetung unterwegs sein. Und ich werde euch von innen verändern. Nicht durch irgendwelche Regeln, sondern indem ich dein Herz forme. Und vergiss das nicht. Und deshalb trifft ihr euch. Und ihr bricht das Brot. Und sagt, danke, dass du für mich gestorben bist. Und ihr nehmt den Kelch und sagt, danke, dass du mich veränderst. Jesus Opfer am Kreuz, da quillt eine Dankbarkeit, ein Staunen. Was für uns, ja, wow, wunderbar, Gottes Schöpfung, wow, guck mal alles, was Gott getan hat. Aber was das Ganze mit der Schöpfung übertrifft, ist unser Jesus. Amen. Und was er für uns getan hat. Und irgendwo da hinten liegt Brot und Kelch und was auch immer. Und wir werden jetzt einfach zu einem Lobpreis gehen. Und ich habe mir so gedacht, mit Absprache, dass wir es einfach hinten lassen. Und während des Lobpreises kannst du einfach hingehen, du alleine oder vielleicht packst du jemanden, der neben dir ist. Und gemeinsam oder eine Gruppe oder was weiß ich, die ganze German. Und nimmt einfach so du mit Jesus in Dankbarkeit, in Anbetung. Oder du mit jemand anders und Jesus. Zwei oder drei versammelt, wir sind viel versammelt in seinem Namen. Und lasst euch einfach so reinziehen, was Jesus für dich, das Opfer, das Jesus für dich gebracht hat. Und erlebt, wie Gott einfach euch ein Herz gibt, ihm anzubeten und ihm so in Anbetung zu erleben. Und Herr, ich danke dir, dass du würdig bist. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass du zu uns gekommen bist und uns nicht um uns zu richten und zu bestrafen, sondern um uns zu retten. Und Herr, mehr als Danke, weiß ich nicht, was man sagen soll. Wir danken dir. Und Herr, ich bete, dass du uns jetzt begegnest und dass du uns ein Herz gibst, voller Anbetung. Reinige daher, wo wir vielleicht uns selber zum Gott gemacht haben, wo wir Dinge vielleicht in unserem Leben haben, die nur um uns drehen und wir dich einfach außen vor lassen, Herr. Und Herr, gib uns den Mut, die Kraft, uns als lebendige Opfer dir zu bringen. Hinzukommen und dein Geist die Kontrolle zu geben über Dinge, die dir nicht passen. Unser Tempel aufzuräumen, sodass wir wahre Anbeter werden. Wir brauchen deine Hilfe, Herr. Gib uns da den Mut. Das bitten wir in deinem Namen.